Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.
Willkommen zu unserem Podcast Trump oder Harris, der eigentlich nur noch Trump heißen sollte. Mein Name ist Robert Reichler und bei mir ist wie immer Siobhan Gates. Hallo Siobhan.
Hallo Robert.
Und heute haben wir einen besonderen Gast aus dem Innenpolitik-Ressort, Gernot Bauer. Hallo Gernot.
Hallo Siobhan, hallo Robert. Hallo.
Willkommen.
Gut, wir sind im Vergleich zum letzten Mal vergleichsweise ausgeschlafen. Den letzten Podcast haben wir aufgenommen unmittelbar nach der Wahlnacht, die wir durchgemacht haben. Jetzt sind wir ausgeschlafen und es hat sich schon einiges getan. Donald Trump hat Leute nominiert für wichtige Positionen bereits. Zum Teil ist es noch nicht ganz sicher, aber einige Positionen scheinen besetzt zu sein.
Ja, also es gibt jetzt langsam ein Bild, kristallisiert sich heraus darüber, wie das nächste Kabinett ausschauen könnte. Und Robert, du hast dir da ein paar Figuren angeschaut. Wer ist denn so die wichtigste? Wer steht denn so im Zentrum dieses neuen Kabinetts, möglichen neuen Kabinetts?
Nun, ich werde am Ende dieser Liste zu einer Frau kommen, die wirklich besonders wichtig und besonders interessant ist, wie ich finde. Ich würde aber kurz beginnen mit dem nationalen Sicherheitsberater. Das ist Mike Waltz, ein früherer Army Green Beret. Gernot, du als ehemaliger Wehrdienender.
Ja, Green Berets sind die erkennbar am grünen Barett, das sagt er schon, sind Teil der Special Forces der US Army.
Genau. Politisch ist über Mike Waltz, so heißt er, 50 Jahre alt, zu sagen, dass er schon vor der Wahl gesagt hat, er nimmt an, dass Trump den Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden wird mittels Verhandlungen. Das ist so im Wesentlichen. Also er wiederholt eigentlich das, was Trump sagt, sagt aber auch nicht, wie das vonstatten gehen soll. Eigentlich kann man jetzt noch nicht viel über Mike Waltz sagen, was er da jetzt tun wird. Interessant ist Lee Zeldin. Der wird der oberste Umweltschutzbeauftragte, also der Chef der Umweltschutzagentur. Und der hat in seinem Tweet, unmittelbar nachdem bekannt wurde, dass er den Job bekommt, geschrieben, wir werden die Dominanz der USA im Energiebereich wiederherstellen, die Autoindustrie revitalisieren. Also das sind jetzt Absichtserklärungen, die eher untypisch sind für den Umweltschutzbeauftragten. Und Jobs wieder nach Amerika zurückholen und auch die USA zum weltweiten Führer in künstlicher Intelligenz machen.
Das klingt eher nach dem Abschaffen des Umweltschutzes.
Genau, das Ziel ist zu deregulieren und die Industrie von allem zu befreien, was sie bisher daran gehindert hat, einfach Drill, Baby Drill, Fracking zu betreiben und nach Öl zu bohren, wo immer es geht.
Man kann aber das auch so interpretieren, dass er keine Sekunde zögert, seine Wahlversprechen umzusetzen. Ein bisschen sarkastisch betrachtet ist ja das ein etwas Positives, dass ein Politiker auch mal seine Versprechen, die er im Wahlkampf geäußert hat, auch so bald möglichst zeitnah umsetzt.
Richtig. Die große Frage.
Es ist keine Überraschung.
Nein, es ist keine Überraschung. Und die große Frage war immer, ist das, was Trump sagt, ist das einfach nur Rhetorik oder ist es ernst? In diesen Punkten ist es ganz bestimmt ernst. Trump ist ja bereits einmal in seiner ersten Amtszeit aus dem Klimaabkommen, aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Und es wird sehr stark angenommen, dass er das noch einmal machen wird. Respektive einfach gegen die Regeln verstoßen wird, also ob er jetzt tatsächlich das Klimaabkommen verlässt oder nicht. Und Lee Zeldin wird natürlich hinter ihm stehen, wenn er das Klimaabkommen verlässt, der hat sich auch schon so geäußert. Da gibt es noch einen stellvertretenden Stabschef, ich beginne mit dem Stellvertreter, Stephen Miller, 39, der war bereits in der ersten Administration von Donald Trump. Der war zuständig unter anderem für einige der kontroversesten Maßnahmen im Bereich von Immigration. Unter anderem zum Beispiel für die Regeln, die dafür verantwortlich waren, dass Kinder von ihren Eltern getrennt wurden. Also Kinder
Border von Zar wird er auch genannt, glaube ich, gell?
Der Border Zar ist wieder ein anderer, aber die beiden werden eng zusammenarbeiten. Ja. Der neue Border Zar, also der Kaiser der Grenzen, ist Thomas Homan, der bereits in diesem Bereich jetzt arbeitet. Miller und Homan sollen das umsetzen, was auch wiederum im Wahlkampf versprochen wurde, nämlich die größte Massendeportation aller Zeiten, nach den Worten von Donald Trump. Da ist es ein Punkt, vielleicht ein kleiner Schlenker. Gernot, wir beide erinnern uns noch an Ronald Reagan. ein legendärer US-Präsident, Republikaner, der hat 1986 ein Amnestieprogramm gemacht für illegale Einwanderer und hat damals ungefähr 3 Millionen illegale Einwanderer, die in den USA gelebt haben und gearbeitet haben, dazu gebracht, dass sie sich gemeldet haben. Und indem sie sich gemeldet haben, konnte ihr Aufenthalt legalisiert werden. Und die haben das gemacht. Und sein Ziel damals war, die Leute, die, weil sie illegal im Land waren, unter sklavenartigen Umständen oft arbeiten mussten, aus diesen Beschäftigungsverhältnissen rauszubringen und zu nützlichen Mitgliedern der amerikanischen Gesellschaft zu machen und diesen Missstand dieser sklavenartigen Arbeitsbedingungen abzuschaffen.
Die haben dann auch Steuern gezahlt natürlich.
Steuern bezahlt. Und er hat damals gesagt, ich glaube an die Idee einer Amnestie für diejenigen, die hier ihre Wurzeln geschlagen haben, wenn man so will, und die hier leben, auch wenn sie irgendwann vor einiger Zeit mal illegal ins Land gekommen sind.
Herr Reagan war ja auch Gouverneur von Kalifornien und natürlich genau Kalifornien ist ja betroffen von dieser heutigen Immigration und damals. Aber es war was, der große Unterschied ist, dass Migration und Immigration damals sehr positiv besetzt war und der Melting Pot, der Schmelztiegel, die USA und das Immigrationsland war sehr identitätsstiftend damals auch. Und es gibt, man kann das suchen, eine sehr interessante Rede von Ronald Reagan auf YouTube immer noch, wo er sinngemäß darüber sagt, dass man kann noch so lange in Deutschland leben, man wird nie ein Deutscher sein, man kann noch so lange in Frankreich leben, man wird als Immigrant nie ein Franzose sein, aber Amerika zeichnet sich dadurch aus, dass wer zu uns kommt, bei uns etwas leisten, etwas aus sich machen will, der kann immer Amerikaner werden.
Gut, das ist jetzt vorbei, diese immigrationsfreundliche Position der Republikaner, weil Trump möchte ja auch Leute abschieben, die seit Jahrzehnten im Land sind, ne?
Mit allen tragischen Begleiterscheinungen natürlich, wo Kindertrennungen sind, Kinder, also da werden Existenzen ruiniert. Wobei manche meinen, so stark kann es schon deswegen nicht kommen, weil der bürokratische Aufwand enorm wäre und auch der technische Aufwand. Ja. Du musst ja alle die finden, ausweisen, teilweise wahrscheinlich mit Gewalt. Also vielleicht betrifft es dann doch eher die straffällig gewordenen Immigranten oder Neuimmigranten. Ja. Aber was weiß man?
Mhm. Also in 4 Jahren ist das sicher nicht so schaffbar, wie er das jetzt angekündigt hat. Ne?
Gut, und als Außenminister vorgesehen, aber noch nicht bestätigt, ist Marco Rubio, der Senator aus Florida.
Sohn von Immigranten, oder?
Sohn von Immigranten, Einwanderer, von kubanischen Einwanderern. Mhm. Der gilt als Falke, was jetzt in der Republikanischen Partei auch eine gewisse Tradition hat, dass der Außenminister ein Falke ist, der eine scharfe Haltung hat gegenüber dem Iran und da nimmt man an, dass die Trump-Administration sehr eng mit der israelischen Regierung unter Benjamin Netanyahu zusammenarbeiten wird. Und man weiß nicht was, aber scharfe Dinge gegen den Iran plant.
Obwohl ihm ja nachgesagt wird, dass er Moskau skeptisch ist, Rubio tatsächlich. Also er ist quasi da mehr auf Ronald Reagan-Linie, dem Kalten Krieger, wobei man überhaupt sagen muss, wenn also Ronald Reagan, wenn der die Außenpolitik von Donald Trump beobachtet, dann wird er in seinem Grab rotieren.
Mhm. Und jetzt komme ich noch zu der wirklich vorhin angekündigten, sehr interessanten Frau, die im Kabinett ist, und zwar die ist die Stabschefin. 67.
Als erste, oder? Erste Frau in dieser Position wäre sie, glaube ich.
Das kann gut sein. Mhm. Fällt mir jetzt keine
gelesen,
ein. Ne? Die ist 67 und heißt Susie Wiles genannt. Und über die werden wirklich sehr interessante Dinge gesagt, nämlich die scheint die einflussreichste Frau zu sein im Umfeld von Donald Trump. Und zwar nicht jetzt kürzlich, sondern bereits seit dem Wahlkampf von 2016. Die ist auch an seiner Seite geblieben nach der verlorenen Wahl 2020, wo sie damals den Wahlkampf in Florida organisiert hat. Denn in Florida hat er ja gewonnen. Die hat schon für viele gearbeitet. Die hat auch für den bereits erwähnten Ronald Reagan bereits gearbeitet. Sie ist ja 67. Die hat später für DeSantis gearbeitet. Dann eben für Trump, mehrmals für Trump. Und das Interessante ist, dass sowohl ihre Gegner, also ihre politischen Gegner, wie auch natürlich ihre Befürworter in der Republikanischen Partei, nur das Beste über sie sagen und vor allem eines sagen, nämlich, da gibt es wörtliche Zitate, einer sagt zum Beispiel, wenn Donald Trump Präsident werden sollte, und ich hoffe, dass er es nicht wird, aber wenn er es wird, dann hoffe ich, dass Susie Wiles bei ihm sein wird. Das heißt, man verspricht sich von ihr, tatsächlich das, was man immer die Erwachsenen im Raum genannt hat, diese Funktion zu erfüllen. Denn Susie Wiles scheint eine Person zu sein, auf die Trump tatsächlich in politischen Fragen hört.
Das heißt, ist das jetzt unbegründet? Es gab ja die Sorge, dass die Erwachsenen im Raum fehlen werden dieses Mal im zweiten Kabinett Trumps. Das erste Mal hat er auch viele gefeuert.
Das ist jetzt eine Frage der Beurteilung. Ich meine, Marco Rubio ist jetzt ein Falke, aber ich würde ihn schon als Erwachsenen im Raum vermuten, dass er zumindest eine gewisse Verfassungstreue mitbringt, also was man ja bei Trump nicht so erwartet.
Bei Elon Musk auch nicht.
Die Frage ist auch, was seine Kinder wieder für eine Rolle spielen werden. Also wir erinnern uns, sein Schwiegersohn und seine Tochter, vor allem Ivanka, die waren ja relativ prominent und gerade der Schwiegersohn soll sich ja in die Israel-Politik Trumps auch sehr eingemischt haben und die maßgeblich beeinflusst haben.
Kushner,
Aber noch tauchen die nirgends aus, mit Ausnahme der Wahlpartys halt. Aber es wird interessant zu sehen, wie Kushner, ob der wieder in Erscheinung tritt.
Und ich komme noch einmal auf Susie Wiles zu sprechen. Da gibt es ein wirklich hervorragendes Porträt von ihr, unfassbar langes Porträt in Politico, und zwar nicht jetzt, sondern schon im April dieses Jahres. Und der Reporter hat mit ihr gesprochen und hat ja unter anderem die Frage gestellt, der 6. Jänner 2021, als Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt haben mit dem wohlwollenden Worten von Trump, hat sie das nicht abgehalten, hat sie das nicht abgestoßen? Und Wiles sagt, I didn't love it. Also es hat mir nicht gefallen. Und dann fragt er nochmal nach und sagt, aber ist das nicht wirklich so hassenswert, diese ganze Aktion? Und dann sagt sie noch, ich glaube nicht, dass er das verursacht hat, er Trump. Mhm. Und dann sagt sie, und die Leute wissen nicht, was ich weiß. Und lässt dann durchblicken, sie meint Trump einfach besser zu kennen. Und sie glaubt nicht, dass das eine beabsichtigte Sache von Donald Trump war. Das kann sie sich jetzt natürlich schönreden. Viele machen das, dass sie sich das schönreden, was ihr Arbeitgeber sagt. Aber sie sagt dann noch eine Sache, und zwar, du kannst die Politik von Donald Trump nicht bekommen, wenn du nicht die Persönlichkeit von Donald Trump mit einkaufst. Also die Leute, auch vernünftige Leute, stehen zum Teil hinter Donald Trump. Und ich glaube, das ist eine der Erklärungen. Also für uns ist, oder für viele in Europa ist es unverständlich, dass man jemanden die Gefolgschaft irgendwie nicht aufkündigt, der solche Dinge tut, der solche zum Teil Straftaten begeht und Verfassungsbrüche sich erlaubt etc. Und da gibt es eben Leute, die sagen, wenn ich dabei bin, wird das vernünftiger sein, als wenn ich nicht dabei bin. Und außerdem, wir wollen eine Politik durchziehen, und das können wir nur, weil Trump eben uns die Wahlerfolge bringt.
Also es hat bestimmt viele Leute gegeben, die nicht alles gut finden, was er gesagt hat, aber halt so diese Hold Your Nose Voters, ne? Also Nase zuhalten und trotzdem das Kreuz bei ihm machen. Ne?
Wähler natürlich, ja, aber eben auch enge Mitarbeiter. Und Wiles hat ja auch für vernünftigere Republikaner gearbeitet, als Donald Trump einer ist. Aber die macht einfach weiter.
Die Frage ist, worauf man Hold Your Nose bezieht. Natürlich der politische Stil und seine Sprache, seine Kampfrhetorik, die abfälligen Äußerungen über Frauen.
Der Sexismus,
da kann ich sagen, genau, Hold Your Nose, das schlucke ich alles. Ja. Aber natürlich die zweite Ebene ist natürlich all diese strafrechtlichen Vorwürfe und die erfolgte Verurteilung. Also das ist eine ganz andere Qualität. Und auch für seine Mitarbeiter, die müssen sich das letztendlich diese Frage stellen, ob da nicht ein Unterschied besteht zwischen einer straflichen Verurteilung und sozusagen einer Frage des politischen Stils.
Es ist ja immer noch möglich, das Verfahren in Georgia zum Beispiel läuft noch, es ist möglich, dass er wegen Wahlmanipulation, wegen versuchter Wahlmanipulation verurteilt wird. Das wäre dann der amtierende Präsident. Was seine Politik betrifft, und wir kommen dann gleich zu der Frage, deretwegen wir Gernot dich eingeladen haben, nämlich zum Verhältnis zwischen Donald Trump und Sebastian Kurz. Was die Politik betrifft, hat Trump viele Dinge angekündigt und wir sehen jetzt schon, er will ernst machen. Also die Geschichte mit der Massendeportation, da will er ernst machen. Mit dem Zurückdrängen von Klimavorschriften will er ernst machen. Und auch die Bildungspolitik. Wir haben einen Audio-Ausschnitt vorbereitet, da sagt er eine wichtige Sache dazu, was sich in der Bildungspolitik ändern soll, nämlich auch organisatorisch. Bitte.
And one other thing I'll be doing very early in the administration is closing up the Department of Education in Washington, D.C. and sending all education and education work and needs back to the states.
Er sagt also, eine Sache, die ich gleich sehr, sehr schnell in meiner Amtszeit machen werde, ist das Department of Education, also das Erziehungsministerium, Bildungsministerium in Washington DC, zuzusperren und die gesamte Erziehung in den Bundesstaaten regeln zu lassen. Warum macht er das? Viele Regeln, die aus diesem Bildungsministerium gekommen sind, sind ihm ein Dorn im Auge. Er will nicht, dass diese Critical Race Theory, also diese Theorie der Diskriminierungen etc., dass über Sklaverei gesprochen wird in den Schulen. Er will, dass positiv gesprochen wird über die USA. Und das hält er alles für wesentlich wahrscheinlicher, wenn die einzelnen Bundesstaaten dafür verantwortlich sind.
Es ist eigentlich dieser Kampf gegen die Republikaner und allen voran Trump, die ausufernde, linke, verrückte, woke Politik nennen. Also auch Sexualität soll dann nicht mehr thematisiert werden. Also es geht da stark auch um Homosexuelle, um Transpersonen und so, das soll alles keine Rolle mehr spielen.
Und das sind ja Maßnahmen, wie jede Maßnahme im Bildungsbereich, die wird ja weit über Trumps Amtszeit hinauswirken, wenn sie so bleibt. Also da werden dann kommt eine neue Generation heran, die ist dann quasi schon anders geprägt. Und ich glaube, kann man vielleicht noch anmerken, wenn es einen Gap gab zwischen den Trump-Wählern und den Harris-Wählern, war ja das vor allem der Grad der Bildung. Dass ja tatsächlich weniger gebildete Leute Trump sehr stark gewählt haben und besser gebildete College-Absolventen tatsächlich eher im Harris-Lager waren. Ja. Aber wer die Bildung, auch in Österreich, das sind auf der ganzen Welt so, wer die Bildung regiert, der regiert auch die Zukunft eines Landes.
Okay, Gernot, du hast dich mit einer Frage beschäftigt, nämlich einer der wenigen Österreicher, die mit Donald Trump bereits ein längeres Gespräch geführt haben, ist unser früherer Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er wird auch jetzt wieder eingeladen, um zu erzählen, wie er Trump erlebt hat. Er hat Kontakte zu Trump. Wird sich daraus noch irgendetwas ergeben?
Er hat Kontakte zu Trump, nicht unmittelbar zu ihm, sondern er behauptet von sich selbst, dass er noch immer Kontakte pflegt zum Schwiegersohn von Donald Trump und zu dessen Tochter Ivanka. Kurz, glaube ich, verbindet doch einiges mit Donald Trump. Es ist interessant, ich habe zum Beispiel einmal ein langes Interview gemacht mit Andreas Kohl, dem früheren Clubobmann und Nationalratspräsidenten der ÖVP, und der hat damals über Donald Trump im On eine Suada vom Stapel gelassen. Er hat gesagt, also was für eine unglaubliche Figur das wäre und wie schädlich für die amerikanische Demokratie und wie schädlich eigentlich für die ganze Weltpolitik. Und ich glaube, mehrheitlich in der Österreichischen Volkspartei überwiegen auch die Skeptiker gegenüber Trump. Und wir wissen auch, in der Europäischen Volkspartei überwiegen die Skeptiker gegenüber Trump. Man kann vielleicht sagen, vielleicht wird Sebastian Kurz jetzt wieder für seine ehemalige Parteienfamilie, die Europäische Volkspartei, interessanter, weil er tatsächlich einer der wenigen ist, die sich damals schon immer sehr neben Trump gestellt haben, also die da kaum Kritik geübt haben, und der jetzt auch, nachdem er noch Kontakte pflegt, vielleicht auch wieder Brücken bauen kann, weil irgendwie musst du ja als europäische Politik einen Connex finden zu Donald Trump. Kurz war selber einmal in Washington und hat Donald Trump besucht, aber auch eine große Delegation von Journalisten dabei. Ich selbst nicht, aber wir haben uns das natürlich dann en detail schildern lassen. Und da wurde schon eine gewisse Wertschätzung von Donald Trump für Kurz deutlich. Warum? Weil die Delegation, mit der Trump erschien dann bei den Gesprächen, bei den Bilateralen zwischen der österreichischen und der amerikanischen Gruppe, die war relativ hochrangig. Also da war der Außenminister dabei, ich glaube, es war der Verteidigungsminister dabei, Handelsminister, und da gab es sogar eine sehr skurrile Begebenheit, weil die Österreicher haben es etwas unterschätzt, wie hochrangig und wie viele amerikanische Politiker da teilnehmen, dass es zu wenig waren an dem Tisch. Da saßen so viele amerikanische Spitzenpolitiker und da nur und kurz mit zwei, drei Botschaftern und ein paar seinen Beratern, und in der Eile haben sie dann einfach die Pressesprecher und ein paar subalterne Kabinettsmitarbeiter an den Tisch gesetzt. Sieht man halt auf Bildern, die fast gezittert haben natürlich, weil das sitzt auf einmal dem Mike Pompeo gegenüber, ist aber tatsächlich dritter Pressesprecher des Sebastian Kurz. Aber das ist jetzt nur ein Sidestep. Die beiden sind, glaube ich, sich im Denken...
Schön fürs Familienalbum.
Ja, die beiden sind sich im Denken, glaube ich, sehr ähnlich. Also eine leicht autoritäre Attitüde. Und beide sind auch bereit, glaube ich, jetzt nicht über Leichen zu gehen, aber über politische Gegner einfach zu ignorieren. Und Kurz war einer der Ersten, der Trump gratuliert hat. Und Kurz ist jetzt auch der Erste, der es bereits wieder Trump auch verteidigt. Und auch hier haben wir eine kurze Sequenz vorbereitet aus einer OF-Diskussion im Zentrum. Die würde ich jetzt bitten einzuspielen.
Viel Licht und Schatten bei Trump. Ja, und ich glaube, seine größten Stärken sind seine größten Schwächen zugleich und umgekehrt. Ich finde nur, wir sollten einfach Wahlen anerkennen. Ja, genauso wie er einen Fehler gemacht hat, aus meiner Sicht, wenn er die letzte Wahl und das letzte Wahlergebnis in Frage gestellt hat. Aber bitte machen wir doch in Europa nicht immer genau den gleichen Fehler. Das sind mündige Bürger in Amerika, über 300 Millionen, ist eine Riesendemokratie. Die haben eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung war mehr als eindeutig. Hören wir doch auf mit diesem Gut und Böse und Richtig und Falsch. Es ist nicht undemokratisch, wenn er verliert, und es ist nicht undemokratisch, ja, wenn er gewinnt.
Was macht Kurz hier? Er spricht quasi jetzt seinerseits eine Generalamnestie für Donald Trump aus. Also niemand behauptet ja, dass Donald Trump antidemokratisch gewählt worden wäre, so wie das Kurz insinuiert. Aber Kurz macht eines, er sagt, naja, all das, was sich Trump geleistet hat, die Vorstrafe, seine sexistischen Aussagen, all dieses ist einfach dadurch legitimiert im Nachhinein, dadurch, dass er gewählt ist und dass er eine Mehrheit hat und sozusagen eine starke Mehrheit hat, als ob das sozusagen im Nachhinein sein ganzes Verhalten pardonieren würde. Mhm. Weil nur weil jemand eine Mehrheit hat, bedeutet das nicht, dass man nicht über ihn diskutieren darf. Aber Kurz.
Dem widerspricht auch die Gewaltenteilung, nämlich die Justiz.
Ja. Absolut,
davon
absolut.
Unbeeindruckt.
Und er macht es ein bisschen leicht, Sebastian Kurz, wenn er sagt, naja, der ist halt gewählt. Ja.
Das ist eine eigenwillige Interpretation. Ne?
Eine sehr weitreichende Interpretation eines Wahlergebnisses. Und niemand würde anzweifeln, dieses Wahlergebnis, was Kurz irgendwo insinuiert. Im Gegenteil, der Einzige, der ein Wahlergebnis angezweifelt hat, ist, wie wir wissen, Donald Trump.
Da hätte ich noch eine Frage zu den Motiven für Kurz. Also der Trump hat ja einen Boomerang hingelegt. Ne? Es ist ihm gelungen, das erste Mal seit 1892 zu amtieren, dann eine Wahl zu verlieren und dann zurückzukommen. Könnte das für Kurz ein Vorbild sein, jetzt seinerseits, trotz juristischer Probleme, ein Comeback?
Absolut, weil die juristischen Probleme, die Kurz derzeit hat, Stichwort falsche Zeugenaussage, für die er nicht rechtskräftig verurteilt worden ist, das ist ein Kinkerlitzchen im Vergleich zu dem, was Trump vorgeworfen wird. Also ich glaube, Kurz sieht sich schon als Comeback-Kid. Man sieht auch an jedem seiner öffentlichen Auftritte, dass er ein Homo Politicus ist, dass dieses politische Feuer noch im glüht und gegen wird, dass auch, mag auch eine Frage von der Eitelkeit sein, immer noch gern im Mittelpunkt steht und er spürt sich noch sehr. Also ich glaube, er plant jetzt nicht unmittelbar ein Comeback, aber er will sicher nicht ausschließen. Und das Vorbild Trump zeigt ihm schon, wie vergesslich ein Publikum sein darf und dass ein Publikum, wenn man ihnen wirklich ein neues Programm bietet, wieder da ist, auch darüber hinweg sieht, selbst über eine Vorstrafe.
Mhm. Zwischen Kurz und Trump gibt es auch eine Person, nämlich Peter Thiel. Peter Thiel, deutschlandstämmiger amerikanischer Unternehmer. Wer seinen Namen nicht kennt, wahrscheinlich kennen die meisten zumindest eines seiner Unternehmen, nämlich PayPal. Diese Zahlungssache, die man im Internet verwendet, das hat er gegründet. Der ist natürlich unermesslich reich und der hat Donald Trump unterstützt. Hat sich dann aber mehr oder weniger losgesagt von ihm im Jahr 2023 und hat damals gesagt, über die erste Amtszeit rückblickend von Trump, es war verrückter, als ich dachte, es war gefährlicher, als ich dachte. Und eigentlich dachte man dann, okay, Thiel und Trump, das ist Geschichte. Dann hat sich aber Thiel wieder angenähert an Trump. Und zwar ist Thiel einer der auch finanziellen Unterstützer von J.D. Vance, vom Vizepräsidenten, den Trump sich als Vize ausgesucht hat. Und das wiederum hat Thiel wieder für Trump eingenommen und jetzt unterstützt er ihn wieder. Und Thiel hat ja Sebastian Kurz nach dessen Ausscheiden aus der Politik in sein Business-Universum geholt.
Ja, mit einer komischen Funktion, nämlich als Global Strategist. Also wird globale Strategien entwerfen, aber natürlich, du holst dir als Großunternehmer natürlich gerne einen ehemaligen Regierungschef eines EU-Landes in dein Team. Was er genau da getan hat, Sebastian Kurz, hat er selber nicht gesagt. Es gab dann immer wieder sogar Gerüchte, er würde für Thiel gar nicht mehr arbeiten, aber das ist ja das, die Denke des Peter Thiel, wie du gesagt hast, ist ja sehr interessant. Der entfernt sich ja immer mehr vom demokratischen Konsens, weil er eben der Meinung ist, wie so viele Industrielle, auch in Österreich muss man sagen, dass ein Staat geführt werden sollte wie ein Konzern. Mhm. Und dass die Demokratie eben nicht zulässt, dass ein Land auch nur irgendwie effizient verwaltet wird. Und es ist natürlich lustig, dass ein demokratisch gewählter Politiker und abgewählter Politiker, dann oder zurückgetretener Politiker, dann ausgerechnet für so einen Unternehmer auch Beratung macht. Kann man daraus ableiten, dass vielleicht Kurz selbst die Demokratie oder die demokratischen Mittel in Zweifel zieht? Soweit würde ich nicht gehen. Aber nur eine Facette. Kurz war zum Beispiel nie der Nationalrat wichtig. Ja. Er hat also nie ein Verständnis gehabt, was ein Parlament ist. Er ist nur sehr selten ins Parlament gegangen. Er war immer nur formal, immer für ein paar Wochen Abgeordneter und hat das den Parlamentarismus als solchen eigentlich auch eher als hemmend eigentlich empfunden. Aber soweit wie der libertär denkende Peter Thiel, übrigens ja auch einer der Anstoßfinanziers von Facebook, da ist auch sehr reich noch einmal geworden. Also so glaube ich, dass er so denkt wie Thiel, glaube ich nicht.
Aber es gibt halt eine weitere Verbindung zu Trump natürlich für Kurz, ne? Also über den Thiel.
Mhm. Absolut, ja.
Da müssen wir jetzt aber schon noch was sagen über den ehemaligen Businesspartner von Peter Thiel, Elon Musk. Der soll ja helfen, es ist auch ein Libertärer und ein Deregulierer. Und der soll jetzt dem neuen Kabinett dabei helfen, zu deregulieren und zu entbürokratisieren. Und wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit mal ein Cover geschrieben über Musk und uns diese Person genauer angeschaut. Und der hat in seinen Unternehmen, hat er immer auch ganz viel, abgespeckt. Ne? Und der hat dafür eingeführt, was er den Idiot-Index nennt. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt.
Den Idioten-Index?
Der Idioten-Index. Und dieser Idioten-Index gibt an, um wie viel teurer ein Endprodukt ist im Vergleich zu seinen Produktionskosten. Also hoher Idiotenindex bedeutet hohes Kostensenkungspotenzial. Und diesen Idiotenindex soll er jetzt umgelegt auf einen Staat anwenden im neuen Kabinett. Ne? Also es geht darum, zu deregulieren, zu entbürokratisieren und ganz viel Geld einzusparen. Das ist zumindest das Versprechen.
Das ist natürlich die große Frage, was ist das Produkt, das ein Staat herstellt und was sind die Produktionskosten?
Ja, da bin ich ganz gespannt auch, wie er diesen Idiotenindex umlegen will. Mhm. Aber ich glaube, wir können uns wirklich einstellen auf 4 Jahre interessanter Berichterstattung.
Ja, und auch Trumps Denke ist natürlich geprägt von seinem Unternehmerdasein.
Ja.
Und natürlich also auch vor allem auch als Bauträger, wenn ich es mal so lapidar nennen darf, quasi hast du ja auch immer eigentlich zu tun mit einschränkenden Regeln, gerade in einer Großstadt wie New York. Aber da übernehmen jetzt wirklich unternehmerisch denkende, industriell denkende Männer das Land. Mhm. Und es mag schon gut sein, die haben Energie als Unternehmer, aber ein Staat ist immer noch was anderes. Wobei man ja sagen muss, für manche bei den Republikanern ist allein der Begriff des Staats schon halb kommunistisch. Oder es gibt, wenn man mit texanischen Abgeordneten geredet, für die war ein öffentlicher Verkehr, war für die schon etwas Linkes bis Sozialistisches, muss man sagen.
Sollen wir noch kurz reden über die Fehlersuche der Demokraten nach der absoluten Niederlage vor einer Woche?
Das ist in gewisser Weise ein trauriges Thema, weil die Demokraten jetzt natürlich dazu verurteilt sind, die Niederlage jetzt auch noch zu analysieren, während Trump auf dem Weg ist, das umzusetzen, was er umsetzen möchte. Aber die Demokraten werden nicht drum herum kommen, denn die Niederlage war tatsächlich erheblich, viel größer, als man dachte. Und ich glaube, es gibt einige Gründe.
Es gibt viele Gründe. Es gibt 3 Hauptgründe, hört man immer wieder. Wirtschaft, Migration und Kulturkampf, sage ich mal. Aber ganz kurz noch, habt ihr dieses Interview mit der Nancy Pelosi gehört? Die New York Times hat ein ausführliches Interview mit Nancy Pelosi gemacht, ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, wo kreist das Problem der Demokraten ein bisschen ein. Also eigene Fehler sieht sie eigentlich kaum. Das Einzige, was sie sagt, ist, Biden hätte früher Platz machen sollen, es hätte ein Open Primary geben sollen, also einen offenen Wettkampf um die Nachfolge, um die Kandidatur der Demokraten, aber sonst eigentlich nichts falsch gemacht. Ne? Also sie schmettert alle Vorwürfe ab, auch die von Bernie Sanders und vielen Experten, die sagen, die Arbeiterklasse sieht sich nicht mehr repräsentiert durch die Demokraten. Nein, das stimmt nicht, wir sind immer noch die Arbeiterklasse vertreten. Also es ist einfach so ein...
Was zahlenmäßig nicht stimmt.
Ne? Es stimmt einfach nicht. Es haben ja nicht nur alte weiße Männer, sage ich mal, für Trump gestimmt, sondern die Wählerschaft hat sich rekrutiert aus so gut wie allen Schichten und die Demokraten haben nur dazu gewonnen bei Weißen mit College-Abschlüssen über 65. Ne? Mhm. Also das ist ja wirklich ein winziges Segment dieser Wählerschaft. Und trotzdem schafft sie es nicht, da zumindest ein bisschen, ich weiß nicht, ich sage mal, Selbstkritik zu üben, ne? Oder ein bisschen eine würdevolle Betrachtung hinzulegen.
Wobei man sagen muss, Nancy Pelosi ist bestimmt nicht die Zukunft. Also bei allem Respekt für ihre Leistungen, aber es ist nicht die Zukunft der Demokratischen Partei.
Das stimmt schon, aber sie ist eine gewichtige Stimme innerhalb der Demokraten nach wie vor und sie könnte es sich ja leisten, ein bisschen zu
eigentlich
zu sagen,
müsste in den tiefen Strukturen der Demokraten, muss man jetzt natürlich schon über die nächste Wahl nachdenken und sich vorbereiten, was ist denn jetzt nach der Periode Donald Trump? Und es ist ja überall dasselbe. Also aus so einer Niederlage kannst du dich fast nur wieder erholen mit einer Lichtgestalt, wenn die kommt. Das sind wir vielleicht wieder beim Sebastian Kurz. Jetzt Lichtgestalt neutral formuliert. Ne? Aber da brauchst du jetzt vielleicht schon jemanden vom Zuschnitt eines Bill Clinton, der da wieder diese Partei vielleicht zu ein Leben einhaucht. Nur wer das sein will, ich weiß es nicht. Wer da. Ich meine, es gibt ein paar jüngere Gouverneure oder Senatoren.
Genau, das ist ja das Problem. Also in Amerika sind die Parteien, das gilt für die demokratische wie für die republikanische Partei, die Partei selbst ist eigentlich ein weitgehend uninteressantes
Ding. Keine große
Struktur. Kein Mensch weiß, wer der Parteichef der republikanischen oder demokratischen Partei ist, weil der keine Rolle spielt. Da gibt es eben nur, wenn man die Wahl gewonnen hat, dann gibt es den Präsidenten und da gibt es die Gouverneure, Kongressabgeordnete etc. Aber die Partei selber ist eigentlich irrelevant. Wer sich dann hochschwingen wird in ungefähr 3 Jahren, um wen auch immer dann herauszufordern.
Vance wahrscheinlich, nicht?
Wahrscheinlich J.D. Vance. Mhm. Das kann man jetzt natürlich nicht wissen, aber das dahinterliegende Problem ist, dass man jahrelang gedacht hat, dass die Demografie oder die demografischen Veränderungen den Demokraten helfen, weil die Minderheiten stärker werden zahlenmäßig. Mhm. Und man hat gedacht, mehr Latinos im Land, mehr Afroamerikaner, mehr Asiaten etc., das alles schafft ein größeres Wählerreservoir für die Demokratische Partei. Es zeigt sich, nein, vor allem die Latinos haben bei dieser Wahl in größerem Maße jetzt als bei den letzten Wahlen für Donald Trump gestimmt. Und das hat ihm zum Beispiel diesen unglaublichen Erfolg in Florida gebracht mit 13 Prozentpunkten Vorsprung auf Harris.
Genau, und auch was trotz des Themas Migration oder weil Migration auch für diese Wähler eine Rolle spielt. Ich glaube, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Wir werden uns wiederhören. Das kann ich schon mal versprechen, oder? Wir hören, es ist nicht der letzte Podcast.
Angelobung ist erst im Jänner.
Also bis dahin. Genau, also wir machen mal weiter.
Es wird noch interessante Entwicklungen geben, jetzt auch in den nächsten Wochen natürlich. Wir wissen vieles noch nicht, wer wird Verteidigungsminister. Genau. Ja. Also da kommt schon noch was. Aber wir haben uns gefreut, Gernot, dass du mal bei uns warst.
Jederzeit wieder. Danke für die Einladung.
Jetzt bist du allerdings gefeiert. Okay, wir danken Ihnen für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.
Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.